Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus wünsche ich euch zu diesem herrlichen Tag. Die Predigt ist heute 1. Korinther 15, Vers 50 bis 58. Schlag gern schon mal auf. Ich gebe noch ein paar Infos dazu. Einige Christen in Korinth standen in der Gefahr, an die griechisch-philosophische Vorstellung zu glauben, dass nach dem Tod es zwar ein Weiterleben gibt, aber nur noch ein Weiterleben der Seele, eine Unsterblichkeit der Seele, aber der Körper bleibt im Grab. Der Glaube an eine körperliche Auferstehung von Menschen, die doch in ihren Gräbern verrotten, wurde als lächerlich erachtet. Paulus stellte im 1. Korinther 15 dar, dass die Auferstehung von Jesus Christus sowohl stark bezeugt ist, als auch zentral ist für den christlichen Glauben. Und die christliche Botschaft der Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist, körperlich, leiblich und lebt, ist lebensverändert. Diese Botschaft ist wirklich lebensverändernd. Sie ist die einzige Botschaft und Hoffnung für eine verlorene Welt. Ich lese den Text, 1. Korinther 15, Vers 50 bis 58. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ich bete noch. Unser Vater, wir danken dir für dieses herrliche Wort und dieses Evangelium, die gute Botschaft. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt und uns froh machst und uns Hoffnung gibst durch dein Wort, die über dieses Leben auf der Erde hinausgeht. Erfülle du uns mit deinem Geist, gib uns offene Ohren und Freude an deinem Wort. Amen. Ja, wir sind heute hier hingekommen, weil wir die Auferstehung von Jesus Christus feiern. Dieser Jesus Christus, wo wir noch vor zwei Tagen ja dran gedacht haben, dass er ans Kreuz gegangen ist und unsere Schuld getragen hat, dort am Kreuz gestorben ist, dieser Christus ist auferstanden. Und es zeigt uns eine herrliche Botschaft, und zwar, dass nach dem Tod Leben kommt. Unser Jesus, er hat den Tod durchschritten, also er ist durch den Tod durchgegangen, und kommt am Ende lebendig hervor. Er war wirklich tot, kommt aber lebendig hervor. Wir sagen und sehen, mit dem Tod ist es nicht aus. Amen. Das hat Bertolt Brecht, einer der berühmtesten deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts, völlig anders gesehen. Dichter und Marxist. Und er schrieb ein Gedicht mit einer Botschaft, die sich ganz zielgerichtet gegen die Hoffnung der christlichen Kirche gerichtet hat. Er hat es mit dieser Intention geschrieben. Er schrieb es mit der Überschrift gegen die Verführung. Und ich lese zwei Strophen vor. Er schreibt, lasst euch nicht verführen. Es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen. Ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht vertrösten. Ihr habt nicht zu viel Zeit. Lasst Moder den Erlösten. Das Leben ist am größten, es steht nicht mehr bereit. Er sieht in der christlichen Hoffnung, in der Auferstehungsbotschaft, eine Verführung der Menschheit. aus seinen Zeilen ist die Überzeugung herauszuhören, dass die Menschen, die an Auferstehung glauben, weniger entschlossen im Hier und Jetzt leben. Sie ergeben sich nach seiner Vorstellung in Erwartung einer neuen Welt. Sie ergeben sich einfach, anstatt den Kampf aufzunehmen und hier eine Welt zu schaffen, die gerecht ist. Die christliche Botschaft ist für ihn nicht mehr als eine billige Vertröstung, ein Opium fürs Volk, das unser Leid mindert, aber uns dann auch so benebelt, dass wir nicht in der Lage sind, irgendwas an den Umständen zu ändern. Und so werden wir niemals die Ungerechtigkeit dieser Welt besiegen. Paulus dagegen ist völlig überzeugt, dass die Botschaft der Auferstehung das Leben von uns Christen und hier, im Hier und Jetzt völlig verändert. Völlig verändert. Die Auferstehung verändert Leben. Sie gibt dem Leben erst wirklich Sinn. Sie gibt Hoffnung und Motivation, im Hier und Jetzt heute zu leben. Und darüber hinaus schafft sie eine Realität, die den Tod überragt. Sie vertröstet nicht, nein, sondern sie ist allein wahrer und echter Trost für die Menschheit, die in Angst vor dem Tod lebt. So habe ich das Thema über unseren Text heute genannt. Die Auferstehung verändert Leben. Die Auferstehung verändert dein Leben. Und als ersten Punkt sehen wir, dass die Auferstehung deine Vergänglichkeit in Unvergänglichkeit verwandelt. Vers 50 bis 53, ich möchte es nochmal vorlesen. Die Auferstehung verwandelt deine Vergänglichkeit in Unvergänglichkeit. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich, wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ich hatte schon erwähnt, für die damalige Gesellschaft, für diese griechisch-römische Gesellschaft war die Vorstellung einer körperlichen Auferstehung wirklich lächerlich. Paulus zitiert in Vers 35 etwas früher die höhnende Frage der Kritiker, ja, die so lautet: Wie soll so eine Auferstehung denn ablaufen? Was soll da aus den Gräbern hervorkommen? Was soll da rauskommen? Und da schwingen zwei Sachen mit. Erstens, die Auferstehung ist völlig unnötig. Ja, also wozu brauchst du eine körperliche Auferstehung? Die meisten Religionen glauben ja, dass es eine Unsterblichkeit der Seele gibt. Und wenn das der Fall ist, wozu braucht es dann noch eine körperliche Auferstehung? Ist es doch besser, den Geist für immer von diesem Körper zu trennen? Doch wisst ihr, das widerspricht total Gottes Schöpfung. Gott hat den Menschen als eine Einheit von Körper und Seele geschaffen. Und wir bejahen die gute Schöpfung Gottes. Das, was Gott gemacht hat, ist gut. Wie Gott uns geschaffen hat, das ist gut. Der Mensch mit Geist und Körper, mit Seele und Körper ist eine gute Schöpfung Gottes. Und damit wir vollständig erlöst werden, als ganzer Mensch, der wir sind, brauchen wir nicht nur eine seelische, geistliche Erlösung, wir brauchen auch eine leibliche Erlösung, eine leibliche Auferstehung. In Römer 8, 23 lesen wir ganz deutlich, dass Paulus sagt, dass wir die Erlösung unseres Leibes erwarten. Wir erwarten eine körperlich-leibliche Auferstehung. Die Auferstehung bedeutet, Gott erlöst nicht nur deine Seele, sondern dich als ganzen Menschen. Die Auferstehung, sie bejaht unsere Leiblichkeit. Zweitens schwingt hier aber auch mit in den Vorstellungen der Menschen, dass die Auferstehung völlig unmöglich ist, dass das überhaupt nicht möglich ist. Die toten Körper sind doch in die Erde gelegt worden und sie verrotten dort. Sie werden davon Würmern gefressen. Vielleicht ist der Körper sogar mit vielen anderen in ein Massengrab geworfen worden und verrottet da und vermischt sich mit allen anderen Atomen, die da liegen. Wie kann dieser Körper noch als der vorherige Körper auferstehen? Wie ist das möglich? Man könnte sogar sagen, ey Paulus, du sagst doch selbst, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Wie soll es eine körperliche Auferstehung geben? In einer ähnlichen Situation, als Jesus von Kritikern mit der Auferstehung oder konfrontiert wurde, dass sie sagen, die Auferstehung ist lächerlich, hat Jesus gesagt, ihr irrt, denn ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Wer nicht glaubt, dass es eine Auferstehung gibt, der kennt weder Gottes Verheißung noch die Kraft Gottes. Mit dieser Beschreibung in Vers 50, wo Paulus sagt, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, spricht Paulus von dem momentanen Zustand unseres Körpers, der dem Tod verfallen ist. Dieser Körper, den du jetzt hast, dieser Körper stirbt. Er stirbt, weil er von Sünde korrumpiert ist, weil er zur gefallenen Schöpfung gehört, weil er von Sünde verdorben wurde. Und in diesem Zustand können wir Gott in seinem ewigen Reich, in der ewigen Herrlichkeit nicht begegnen. Da können wir nicht noch mit einem Körper, der von Sünde verunstaltet ist, nicht in Gottes Gegenwart kommen. Um in seinem neuen Reich leben zu können, brauchen wir einen neuen Körper. Und jetzt kommt das Entscheidende, was Paulus hier jetzt bezeugt. Ein Geheimnis, das er uns mitteilt. An dem Tag, da diese Erde zu Ende geht, an dem Tag, wo Jesus Christus wiederkommt, wenn er kommt, um sein Volk zu retten und die Welt zu richten, da geschieht nicht nur eine Auferweckung deines alten Körpers, sondern es geschieht eine Verwandlung. Die in Christus Entschlafenen werden mit einem neuen Körper auferstehen und die noch leben zu dem Zeitpunkt, die werden in einem Nu verwandelt werden. Ja, welche Verwandlung, welche Veränderung geschieht dann? In welcher Art? Wie können wir es verstehen? Und hier werden uns zwei Eigenschaften genannt, die diesen neuen Körper auszeichnen oder was hier geschieht. Es entsteht ein unverweslicher und unsterblicher Körper, ein unverweslicher und unsterblicher Mensch. Unverweslich meint, dass dein Auferstehungskörper nicht mehr dem Verfall unterliegt, dem er heute ausgesetzt ist. Keine Krankheit, keine Schwäche. Der Auferstehungsleib ist unverweslich. Er wird nicht erkranken, er wird nicht irgendwann die Sehkraft verlieren, er wird nicht einrosten, auf einmal unerklärliche Schmerzen empfinden. Wir werden nicht verwesen, wir werden nicht verwesen, nie mehr. Und das Zweite, was uns gesagt wird, Unsterblichkeit. Weißt du, Gottes Reich, das er heute schon baut und das in Ewigkeit bleiben wird und das er bringen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist ein Reich, das nie aufhört, das kein Ende hat, das unsterblich ist. Und damit du und ich passend sind für dieses Reich, müssen auch wir unsterblich werden, damit wir in diesem Reich ewig leben können. Zwischen dem natürlichen Leib, den du jetzt hast, und dem Auferstehungsleib, dem geistlichen Leib, der aber auch körperlich ist, besteht ein Zusammenhang, aber auch ein großer Unterschied. Aber ich möchte dir heute schon sagen und jetzt sagen, wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du auferstehen. Du wirst auferstehen. Und dass die Person, die da auferstehen wird, das wirst erkennbar du sein. Erkennbar du. Aber unverweslich, unsterblich, herrlich, kräftig, geistlich. Sagt, hat alles Paulus dargelegt vorher in den Versen 40 bis 49. Jesus Christus, der lebendig machende Geist, so wird er in Vers 45 genannt, er wird auch dich lebendig machen, der du an ihn glaubst. In einem göttlichen Akt, nicht in einem langen Prozess, in einem göttlichen Akt, in einem Augenblick, in einem Augenschlag wirst du verwandelt werden in einen neuen Körper, der unverweslich und unsterblich ist. Der gut geschaffen ist für Gottes neue Schöpfung, um ewig in seiner Gegenwart, in seinem Reich, in seiner neuen Schöpfung zu leben. Wie kann man das erklären? Wie ist das möglich? Was passiert da? Ich weiß nicht, ob ihr als Familien Ostertraditionen habt. Eine habe ich schon erfahren am Freitag. Es gibt hier einige, die haben Ostertraditionen und das ist gut. Ich kenne eine von meinem Zuhause als Kind. Da war es üblich, dass man einige Wochen vor Ostern Ostergras gepflanzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das von zu Hause kennt und auch gemacht habt. Einige Wochen vor Ostern wirft man einige Getreidesamen in die Erde und begießt sie. Und es ist genial, dann diesen Prozess zu verfolgen. Gerade als Kind, wenn man sieht, jeden Tag dahin gehen und schauen, wie dieses Korn in der Erde stirbt und dann aus dem Korn so langsam etwas hervorsprost und dann wächst es auf und dann irgendwann leuchtet das so herrlich grün und lebendig. Und dann hat man zu Ostern diesen frischen Hingucker für seine Dekoration. Und mit diesem Brauch wird die herrliche Auferstehungshoffnung symbolisiert. Hat dieses Korn, das in die Erde geworfen wird, noch irgendwas mit der Pflanze zu tun? Müssen wir sagen, ja, irgendwie ist da ja noch eine Ähnlichkeit. Wir können ja sagen, es ist immer noch das Gleiche in einer gewissen Art und Weise und irgendwie doch völlig anders und viel herrlicher, was daraus entstanden ist. Und Paulus, er verwendet dieses Bild, um zu sagen, das ist die Verbindung zwischen unserem alten Körper und unserem neuen Körper. Irgendwie gibt es eine Verbindung und etwas, was gleich bleibt. Du wirst erkennbar du sein und doch so viel herrlicher, so viel schöner in der Auferstehung. Unsterblich und unverweslich. Brecht sagt, mehr kommt nicht. Gott sagt, das Beste kommt noch. Das Reich Gottes kommt noch. Gottes gute ewige Herrschaft in einer erneuerten Schöpfung kommt noch. Und du, der du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, bekommst heute schon Anteil an dieser Schöpfung, wirst es erleben, wie er dich auferwecken wird, damit du in dieser neuen Schöpfung ewig lebst. Vielleicht siehst du heute, wie dein Körper immer schwächer wird. Und es ist schwierig zu akzeptieren, dass das, was heute vielleicht, was gestern noch möglich war, die heute nicht mehr möglich ist. Die Krankheiten und Schmerzen nehmen zu. Vielleicht bist du jung, aber du bist trotzdem krank und die Ärzte finden den Grund nicht heraus. Vielleicht gibt es auch gar keine Aussicht auf Heilung und du musst dich damit arrangieren, dass du zeitlebens mit einer Behinderung oder Einschränkung leben wirst. Vielleicht bist du todkrank und es stellt sich nur die Frage, wie lange lässt sich das hinauszögern. Vielleicht bist du selbst quicklebendig, aber du siehst, wie deine Eltern abnehmen. Wie sie nachlassen, sich vielleicht nicht mehr an alles erinnern, Pflege benötigen. Was hilft da eine Botschaft von Brecht? Mehr kommt nicht, mach das Beste. Was hilft diese Botschaft? Egal in welchen Schuhen du steckst, du darfst wissen, weil Jesus Christus selbst die Auferstehung und das Leben ist, wirst du auch der du an ihn glaubst, in einem neuen Auferstehungsleib erweckt werden zu neuem Leben. Weil Christus die Auferstehung ist, wirst auch du, der du an ihn glaubst, in einem neuen Auferstehungsleib auferweckt werden. Dein Gott, der dich geschaffen, dein Gott, der dich erlöst hat, verspricht auch, dass er alle deine Gebrechen heilen wird. Im Psalm 103 hören wir es und in der neuen Schöpfung sehen wir die Erfüllung. Altern, Krankheit und Tod, das ist wirklich unangenehm für uns und ängstigt uns, aber es ist Auferstehungssonntag. Christus verspricht dir Unverweslichkeit, Kraft seiner Auferstehungsmacht. Das, was dir heute Angst macht, wird nicht bleiben. Aber nicht nur, dass deine Angst vergehen darf, in der Auferstehung wirst du dem Tod jubelnd ins Gesicht lachen. Kannst du dir das vorstellen? In der Auferstehung wirst du auf den Tod blicken und ihn verhöhnen und jubelnd lachen können über den Tod, der dich heute schrickt. Denn die Auferstehung verschlingt deine Niederlage im Sieg. Und das beschreibt Paulus hier in Vers 54 bis 57. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen, und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen im Sieg. In Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat lange gekämpft, aber am Ende hat der Krebs gesiegt. Sowas oder Ähnliches habt ihr bestimmt alle schon gehört, oder? Doch Gottes Wort sagt, am Ende siegt nicht der Tod, sondern Christus. Weißt du, der Tod, Er verhöhnt uns alle Menschen. Er kriegt uns alle. Dieser unnatürliche Feind des Menschen, er kriegt uns alle. Es ist ein unnatürlicher Feind des Menschen, weil die gute Schöpfung Gottes eigentlich nicht auf Tod angelegt war. Der Tod ist als Fluch über die Schöpfung hereingekommen. Und wir kennen alle diese alte Geschichte, diese Geschichte zu Beginn unserer Menschheitsgeschichte, dass Adam und Eva, unsere Vorfahren, gegen einen guten Gott gesündigt haben. Sie werden von Gott in einen herrlichen Garten gesetzt. Sie werden von Gott ausgestattet mit Autorität und mit Würde. Mit einer einzigen kleinen Beschränkung. Ey, da sind so viele Bäume, aber den einen Baum, da bestimme ich als dein Gott, davon isst du nicht. Davon darfst du nicht essen. Alles andere schenke ich dir und gebe ich dir Autorität, Macht, Würde und Auftrag und alle guten Gaben von mir. Nur den einen Baum davon nicht. Und sie übertreten dieses Gebot Gottes. Sie geben dem Misstrauen gegenüber Gott Raum. Und sie trifft dann Gottes angedrohte Strafe, der Tod. Sie werden von Gott entfremdet, dem Gott, der ihnen das Leben gegeben hat, der das Leben ist. Und sie werden von diesem Gott, der allein Leben ist, abgeschnitten. Und sie sterben. Doch Gott in seiner Güte sorgt dafür, dass sie körperlich noch einige Jahre leben können, bis auch der physische Tod eintrifft. Der Verlust der Gottesgemeinschaft ist der eigentliche Tod. Und der körperliche Tod ist seine Folge. Der Tod ist die Konsequenz von Sünde. Weißt du, der Tod, er hat eine mächtige Waffe. Er hat eine mächtige Waffe und diese Waffe, oder in dem Text wird uns gesagt, dieser Stachel ist Sünde. Und Sünde ist eine immer todbringende Waffe. Diese Waffe tötet immer. Wenn sie dich sticht, tötet sie immer. Und sie hat uns alle gestochen. Wie ein hochgiftiger Skorpion, der mit seinem Stachel den Tod bringt, so bringt die Sünde den Tod hervor. Wenn ein Mensch von einem giftigen Tier gestochen wird, so sieht man, je nachdem welches Gift und je nachdem in welcher Stärke er es abbekommen hat, so sieht man es nicht sofort, aber irgendwann wird der Tod oder wird, wenn es ein starkes Gift ist, wird der Tod eintreten, wenn man nichts dagegen tut. Man sieht für eine Zeit lang vielleicht noch recht lebendig aus, aber es wird seine Spuren immer mehr zeigen. Und dass du stirbst, zeigt, dass dein Körper, den du hast, dass der stirbt und dass du das siehst, dass der stirbt, zeigt, dass auch du vom Stachel des Todes getroffen bist. Auch du bist vom Stachel des Todes getroffen. Wenn dein Körper, der degeneriert und zerfällt, und vielleicht erlebst du jetzt noch einen Aufschwung, aber du darfst wissen, das geht steil bergab. Dass du stirbst, spricht davon, dass auch du vom Stachel des Todes getroffen bist. Seine Kraft bekommt die Sünde durch das Gesetz Gottes. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die ganze Schöpfung Gottes Schöpfung ist. Und Gott gibt die Regeln vor. Das ist sein Werk, seine Sache und er gibt die Regel vor. Und dadurch, dass Gott eine Moral aufgestellt hat und gesagt hat, wie in seiner Schöpfung gelebt werden muss, ist jede Übertretung dagegen Sünde. Liebe Teenager, würdet ihr gern mal Auto fahren? Ja, ne? Darf ich dir was sagen? Ihr dürft Auto fahren. Ich weiß nicht, wie groß das Grundstück eurer Eltern ist. Ja, wobei, doch, ich weiß es. Das wird nicht ganz ausreichen. Aber wenn ihr jemanden kennt, der ein großes Privatgelände hat, ey, ihr dürft Auto fahren. Ist wirklich kein Problem, ihr dürft Auto fahren. Aber sobald du auf eine öffentliche Straße fährst, begehst du eine Straftat. Denn es ist eine Übertretung der Straßenverkehrsordnung. Auf deinem Privatgelände darfst du es machen. Aber auf der öffentlichen Straße, wo Regeln bestehen, darfst du es nicht machen. Aber wisst ihr, das ist nicht alles. Nicht nur, dass Gottes Gesetze aufgestellt sind, wenn wir dagegen übertreten, dass wir dann schuldig geworden sind, Übertreter sind. Oftmals ist es sogar so, dass wenn wir wissen, dass etwas verboten ist, dann bekommt das noch viel mehr Anziehungskraft. Weißt du, wie wir Menschen sind, wie unser Herz ist? Du könntest die Nordschleife besitzen und da fahren dürfen, weil es dein Privatgelände ist. Dir würde alles dran liegen, lieber auf der B256 hier herumzufahren. Das Gesetz Gottes, das Gebot Gottes bringt in uns die Sünde noch mehr hervor, weil wir Rebellen sind, weil wir Feinde Gottes sind, die gegen Gott kämpfen wollen, die Gott nicht haben wollen. Das Gesetz macht aus einem Verlangen eine Übertretung und dann bekommt die Sünde genau darin ihre Kraft. Jetzt könnten wir uns über die Straßenverkehrsordnung ärgern, oder? Wir können sagen, die ist schlecht. Doch wir wissen, sie hat eine Berechtigung. Es ist gut, dass es sie gibt. Sie hat einen Nutzen. Und genauso ist es auch mit dem Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Doch es offenbart unsere sündige Natur. Wir merken, wir wollen dagegen rebellieren. Wir sind Rebellen in unseren Herzen. Was machen wir? Getroffen vom Stachel. Das Gesetz offenbart, dass wir Rebellen sind gegen Gott. Und dann kommt diese herrliche Botschaft hier in Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Als Jesus Christus ans Kreuz ging, die Sünde der Welt tragend, da macht er das, um den Tod zu entwaffnen. Um den Tod, den Stachel rauszureißen. Ja, der Tod hat einen Stachel. Der Tod hat wirklich einen Stachel, die Sünde. Aber am Kreuz hat Jesus diesen Stachel gezogen. Er hat diese Wespe, die kommt und ständig stechen will. Er hat den Stachel rausgezogen, sodass sie uns nicht mehr ängstigen kann. Er hat diesen Stachel für dich gezogen, der du an Christus glaubst. Er selbst ging in den Tod. Er selbst ging in die Gottesferne. Er trug die Strafe Gottes für Gesetzesbruch, damit du frei bist. Und er erfüllt alle Forderungen Gottes, alle Forderungen des Gesetzes, die an uns gesprochen werden, für uns. Er war in allen Dingen gehorsam. Und durch göttliche Kraft, nachdem er unsere Schuld getragen hat, bleibt er nicht im Grab, sondern steht wieder auf. Christus ist auferstanden. Der Tod hat verloren. Und Jesus hat gesiegt. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Christus wiederkommt, ob du dann noch lebst oder bereits entschlafen bist, er wird dich auferwecken und er wird dich verwandeln. Wir werden körperlich auferstehen. Das wird uns hier ganz klar bezeugt. Und wenn das denn geschieht, wenn du deinen neuen Auferstehungsleib bekommen hast, diese Szene ist so herrlich, die hier beschrieben, wir werden da stehen und wir werden höhnend jubeln über den Tod. Wir werden sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Wir werden leben in Ewigkeit. Der Tod wird keine Macht über uns haben. Der Tod wird uns nicht im Grab lassen, weil Christus auferstanden ist. Müsste ich heute fragen, wie sieht das bei dir aus? Sitzt dieser Stachel noch in dir, dieser Stachel der Sünde? Lastet noch Schuld auf dir vor Gott? Dann muss ich dir sagen, eine andere Botschaft, du fürchtest den Tod wirklich zurecht. Du fürchtest ihn zurecht. Denn Sünde führt dich in einen ewigen Tod. Alles, was du heute gehört hast an herrlicher Botschaft, das gilt dir dann nicht. Auch du wirst auferstehen, aber nicht zu ewigem Leben, sondern zum Gericht. Du musst mit deiner Schuld zu Jesus Christus kommen, der am Karfreitag am Kreuz hing, um deine Schuld zu tragen. Und wenn du das glaubst, dann kriegst du es heute hier nochmal bezeugt durch Gottes Wort. Jesus Christus ist auferstanden und das macht deutlich, wenn du das glaubst, dann ist der Zorn Gottes über deine Sünde wirklich mit dem Tod von Christus bezahlt. Sie ist wirklich gesühnt. Jesus ist auferstanden, weil die Schuld, die er getragen hat, wirklich bezahlt ist. Ein Philosoph hat mal gesagt, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis nur vorletzlich. Was er damit meint ist, wenn es die Auferstehung wirklich wahr ist, dann ist das, was wir als Realität wahrnehmen, nicht die Grenzen von dem, was wirklich wahr ist. Dann muss es etwas geben, was unsere Dreidimensionalität völlig sprengt. Lieber Bruder, liebe Schwester, egal was dich heute ängstlich oder traurig macht, was dich bedrückt oder sorgenvoll macht, wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann kommt alles in Ordnung. Dann kommt wirklich alles in Ordnung. Du wirst nicht nur alleine zu körperlich neuem Leben auferweckt, sondern eine ganze neue Schöpfung erwacht zum Leben. Nicht du allein, eine ganze neue Schöpfung wird leben. Eine neue, gerechte, heile Welt. Denn Christus ist der Erstling einer neuen Schöpfung. Die Auferstehung von Christus ist der Beginn einer neuen Schöpfung. Und egal, wie es heute wirtschaftlich in Deutschland aussieht, egal, was noch passiert, egal, wie schlecht es werden kann und wenn wir irgendwann die ärmste Nation sind, weil Christus auferstanden ist und eine neue Schöpfung kommt, darfst du getrost leben. Geschwister, die Auferstehung ändert wirklich alles. Sie muss alles verändern. Und gerade auch unseren Alltag muss der Auferstehungsglaube verändern. Das macht Paulus in Vers 58 deutlich. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Die Auferstehung verleiht deiner Mühe Sinn. Paulus kommt hier in Vers 58 zu seiner großen Schlussfolgerung über das ganze Kapitel 15 und seiner Darlegung der Wahrheit der Auferstehung. Es ist sein Fazit und er sagt, das muss der Auferstehungsglaube in deinem Leben bewirken. Das, was hier steht in Vers 58. Das muss der Auferstehungsglaube in deinem Leben bewirken. Geschwister, wenn die Auferstehung wahr ist, dann können wir nicht leben wie unsere Mitmenschen, die keine Hoffnung haben. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann können wir nicht so hoffnungslos leben wie sie. Wir dürfen nicht wie sie zittern vor dem Tod. Wir dürfen nicht wie sie Angst haben vor der Zukunft. Wenn die Auferstehung wahr ist, dann darf unser Leben nicht so inhaltslos sein wie bei ihnen. Dann darf unser Leben nicht trostlos sein. Entweder Christus ist auferstanden, dann hat das Leben und jede Mühe für ihn Sinn. Oder er ist nicht auferstanden, dann gilt's, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ey, dann sollte das unser Motto sein. Lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Wenn Christus nicht auferstanden ist, unser Leben, neues Lebensprinzip. Wenn das wahr ist, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann investier dich völlig in die Dinge, die zwar keinen bleibenden Wert haben, aber dir kurzfristige Freude machen. Leb das völlig aus. Hak deine Lebensziele ab, geh sie nach, was du alles in deinem Leben erreichen willst. Heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, Urlaub machen. Hak das einfach ab und geh sterben. Wie trostlos. Und kein Wunder, dass unsere Gesellschaft nicht über den Tod sprechen will. Sie will nicht drüber sprechen, weil es zeigt, wie inhaltslos ihr Leben ist. Stell mal einem Menschen die Frage, was der Sinn des Lebens ist. Die Antwort wird sein, das Leben hat keinen tieferen Sinn. Der Sinn des Lebens ist der, den du ihm gibst. Das soll es sein? Aber jetzt mal ehrlich. Vielleicht lächeln wir darüber, aber im Alltag leben wir, als wären wir selbst hoffnungslose Atheisten, oder? Ganz ehrlich. Wir verlieren total den Fokus in unserem Leben und vergraben uns völlig in vergänglichen Dingen dieser Welt. Wir steigern uns hinein in die Karriere, wir versuchen gut auszusehen, wir versuchen viel zu erreichen, viel zu erleben, viel zu gewinnen, als wäre das Leben hier auf dieser Erde alles, was es gibt. Jetzt einmal Hand aufs Herz. Wie sehr hat die Hoffnung auf das ewige Leben das Leben in deiner vergangenen Woche bestimmt? Hand aufs Herz. Wie sehr hat die Auferstehungshoffnung dein Leben in der vergangenen Woche bestimmt? Gerade als Christen wissen wir, dass diese Dinge an sich nicht schlecht sind, aber dass sie nicht das sind, worauf es letztlich ankommt. Und Paulus sagt hier ganz deutlich und ruft dir zu, deine Arbeit für Christus, dein Leben für Christus, das ist nicht vergeblich. Dafür lohnt es sich zu leben. Deine Mühe für Christus, die lohnt sich. Nur die Auferstehung gibt deinem Leben Sinn. Einen Sinn, der über lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, hinausgeht. Wirklich. Paulus macht deutlich, bei der Lehre der Auferstehung müssen wir als Christen wirklich festen Stand einnehmen. Wir müssen das verteidigen. Für uns selbst und für die ganze Christenheit und für die ganze Welt. Wir müssen die Lehre der Auferstehung für uns und vor der Welt verteidigen. Wir müssen da feststehen. Verlieren wir die Auferstehung aus dem Blick, leben wir wie Menschen, die Christus nicht kennen. Dagegen gibt die Auferstehung deiner Mühe in deinem Leben einen echten Sinn. Es lohnt sich, deine Kinder im Glauben zu erziehen. Es lohnt sich, morgens früh aufzustehen und mit ihnen noch das Wort Gottes zu lesen. Es lohnt sich, die Familienandacht mit ihnen zu hören. Es lohnt sich, ihnen nachzugehen und ihnen zu zeigen, dass Gott da ist und dass sie vor Gott leben. Es lohnt sich, deine Arbeit so zu verrichten, als würdest du sie vor Gott machen. Es lohnt sich, da wirklich Qualitätsleistung, Qualitätsarbeit zu leisten. Es lohnt sich, von Christus mit deinen Mitmenschen zu reden. Es lohnt sich, Leid zu ertragen, ohne zurückzuschlagen. Es lohnt sich, gegen Sünde zu kämpfen und es lohnt sich, Gott zu dienen. Es lohnt sich wirklich. Denn nichts davon ist vergeblich. Denn Christus ist auferstanden und die neue Schöpfung kommt. Und dann begegnen wir einem Christus, der zu uns sagt, du guter Knecht, du hast in mein Reich investiert. Du hast für mein Reich gelebt. Guter, treuer Knecht. Er hat unsere Verweslichkeit in Unverweslichkeit verwandelt. Er hat unsere Niederlage im Sieg verschlungen. Und er ist es auch, der unserem Leben, unserer Mühe einen echten Sinn gibt. Die Auferstehung verändert Leben. Wir wollen uns heute durch Gottes Wort wirklich ansprechen lassen, ermutigen lassen, wirklich fokussiert zu leben. Auferstehung verändert, wie wir Leben denken. Leben bekommt eine ganz neue Dimension, eine ganz neue Ausrichtung, eine ganz neue Fülle und Größe. Lass dich neu ausrichten auf Gott und sein Reich zu einem veränderten Leben, weil Christus auferstanden ist. Und hier hat Bertolt Brecht wirklich Unrecht. Die Auferstehung ist kein Betrug und sie ist auch keine billige Vertröstung. Sie macht uns auch nicht so, dass wir nichts schaffen oder nichts tun oder das Leben verpassen, sondern die Auferstehungshoffnung lässt uns erst wirklich leben. Amen. Wir beten noch, lasst uns aufstehen. Unser Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du auferstanden bist. Und du gibst Gewissheit in deinem Wort und das Versprechen, dass, weil du auferstanden bist, auch wir auferstehen werden. Und mit uns eine neue Schöpfung in Ewigkeit, dein Reich kommt. Dafür danken wir dich und preisen und jubeln, Herr. Wir bitten aber auch, Herr, dass du uns hilfst, fokussiert, ausgerichtet zu leben, dass die Auferstehungshoffnung wirklich unseren Alltag verändert, dass wir als treue Knechte unser Leben für dich führen, das was wirklich Ewigkeitswert hat. Wir bitten um deine Gnade und wir preisen deine Herrlichkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen.